So, für diese Botschaft heute Abend brauche ich sehr viel Gnade. Gnade für mich, das richtig auszudrücken und rüberzubringen, was ich empfinde, was wichtig ist, was auf dem Herzen Gottes ist. Gnade für euch zu hören und richtig zu verstehen. So, lass uns beten um Gnade. Herr, wir brauchen dich, um zu verstehen, um zu hören, was auf deinem Herzen ist. Öffne uns die Ohren, öffne uns die Herzen. Hilf uns zu sehen, was dir wichtig ist. Und wir danken dir. Amen. Amen. Es ist wunderbar, wenn der Heilige Geist Raum hat in einer Gemeinschaft, wenn er wirken kann, wenn er sich ausbreiten kann und Herzen berühren kann. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, worum es letzten Endes ihm geht. Und es geht ihm um viel mehr als nur schöne Versammlungen oder Freude am Herrn, heiliges Lachen oder trunken seinem Geist oder irgendetwas. All das ist wunderbar, aber es ist nicht das Zentrum. Und man kann all das haben und anstreben und bekommen und doch das Zentrum verpassen und nicht verstehen, wofür diese Dinge eigentlich da sind und dass es nur ein Werben, ein Locken Gottes ist, um uns tiefer an sich zu ziehen und uns an sein Herz zu bringen und uns zu motivieren, zu Hause ihn zu suchen. Wenn wir starke Erfahrungen mit der Gegenwart Gottes in der Versammlung haben, aber wir haben nicht stärkere zu Hause, stimmt etwas mit unserem geistlichen Leben nicht. Und es könnte sein, dass wir geistliche Schmarotzer geworden sind, die von der Salbung der anderen leben, aber nicht wirklich bereit sind, den Preis zu bezahlen für das Leben in der Gegenwart Gottes. So, Gott hat eine große Sehnsucht, ein tiefes Werk in uns zu tun und zu vertiefen. Und er zieht uns durch seine Güte und durch seine Freundlichkeit, er überzeugt unser Herz, er ist vertrauenswürdig, er ist gut. Er meint es gut mit uns. Und er muss dieses Grundvertrauen in uns schaffen zu ihm, sonst wären wir niemals bereit, uns zu öffnen für das, was danach kommt. Die Freude am Herrn und trunken seinem Geist und all diese wunderbaren Dinge, das ist nur die Vorbereitung. Wie die Betäubung im OP-Raum. Ist nur die Vorbereitung für die Operation. Die Betäubung ist nicht das Ziel. Das ist nur, um sicherzustellen, der Patient kooperiert jetzt in der richtigen Weise. Nämlich, er gibt sich hin und leistet keinen Widerstand. Das ist, was es von ihm erwartet wird während der Operation. Den Rest macht der Chirurg alleine. Und wenn der Herr uns mit seiner Güte überschüttet und berührt, dann geht es nur darum, dass unsere tiefsten Schichten des Herzens erfüllt werden. Gott ist gut. Gott ist vertrauenswürdig. Er meint es gut mit mir. Und mit diesem tieferen Vertrauen können wir uns dann einlassen auf sein Werk, was erst danach kommt. Was erst danach kommt. So, dank sei Gott für das, was ihr habt. Aber ihr habt einen weiten Weg vor euch. Und das Schöne ist, wir ahnen nicht, was kommt. Und Gott geht auch nicht zu sehr ins Detail. Und er sagt uns nicht, was das bedeutet, wenn wir sagen, Gott, hier bin ich, nimm mich, mach mit mir, was du willst, hab deinen Weg in mir, dein Wille geschehe. Gott sagt nur, danke. Aber was das bedeutet, das erfahren wir dann viel, viel später, was es auch manchmal kostet. Was es manchmal kostet. Es kostet etwas, tiefer zu gehen mit Gott. Es kostet etwas, Gott zu erlauben, an unserem Herzen zu arbeiten. Und darüber möchte ich ein bisschen etwas sprechen. Das hat etwas zu tun mit einer Eigenschaft Gottes, die sehr viel betont wird in der Bibel. Und das ist die Eigenschaft Gottes, dass er Licht ist. Gott ist Licht. Gott ist Licht, da ist keine Finsternis in ihm. Lass uns ein paar Schriftstellen einfach mal hören über diese wunderbare Sache. Jesus selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus redet oder die Bibel redet von Ungläubigen, die durchs Leben taumeln und torkeln und die über alles Mögliche fallen und stolpern und gar keine Ahnung haben, über was sie eigentlich fallen. Und deswegen fallen sie immer wieder über dasselbe und ihr Leben geht oftmals in Zyklen. Zum Beispiel Menschen fliegen immer wieder aus dem Job raus und das kann 20 Mal passieren und sie kommen nicht auf die Idee, hat das irgendwas mit mir zu tun? Ja? Oder es passieren andere seltsame Dinge, ja, und sie verstehen nicht, was dahinter ist. Sie durchbrechen diese Muster nicht. Sie bewegen sich wie in einer eingefahrenen Spur. Der Gottlose weiß nicht, worüber er stolpert. Aber Gott möchte, dass wir in seinem Licht leben, dass wir sein Licht haben und dass wir wissen, wo wir sind und dass wir wissen, was wir tun und dass wir wissen, was das, was wir tun, für Konsequenzen haben wird. Der im Dunkeln ist, der tut irgendwas und hofft, es wird schon irgendwie gut gehen oder Gott wird trotzdem irgendwie ihn segnen oder Gott wird das irgendwie übersehen oder nicht so ernst nehmen. Aber wenn wir im Licht leben, dann wissen wir, da ist ein heiliger Gott und seine Worte gelten und seine Ordnungen sind da und haben ihre Wirkungen und ihre Konsequenzen. Johannes sagt über Jesus, dass er nicht das Licht ist, sondern er zeugt von dem Licht. Damit alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, so heißt es über Johannes, sondern er kam, das erzeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtend. Jesus ist gekommen, um jeden Menschen zu erleuchten. Das heißt, Licht zu machen, die Finsternis aus ihm herauszunehmen, die Dunkelheit, all das, was nicht zum Wesen Gottes gehört, alle Unreinheit, auch alle Lüge, alle Täuschung und alle Selbsttäuschung. Gott ist ein Gott von Klarheit und ein Gott von Licht. Jesus sagt, Johannes 12, 46, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Die Bibel redet davon, die, die Jesus nicht kennen, sind in der Finsternis und sie bleiben in der Finsternis. Aber wir sind Kinder Gottes und wir können an Jesus glauben und wir sollen sein Licht zulassen und wir werden nicht in der Finsternis bleiben. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Johannes 12, 36. Also wir sollen an das Licht glauben. Warum? Weil wenn wir an das Licht glauben, dann bewirkt es etwas in uns. Wir werden Kinder, Söhne und Töchter des Lichtes. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Berufung, weil wir sollen ja das Wesen Gottes anziehen, in das Wesen Gottes hinein verwandelt werden. Und dieses Licht Gottes scheint da, wo die tiefste Finsternis ist, und das ist in unserem Herzen. Im Herzen des Ungläubigen ist Finsternis. Das heißt, er hat keinen Plan, er weiß nicht, was rechts und was links ist, er weiß nicht, was richtig und was falsch ist, was Segen und was Fluch ist. Es ist alles durcheinander. Er hat keine Ahnung. Und das Licht Gottes soll scheinen in unsere Herzen, weil da ist die Täuschung, da ist die Dunkelheit, da ist die Verblendung, da ist diese super und beeindruckende Meinung über uns selber, die wir haben. Und eine ganz wichtige Sache über das Herz ist die, dass wir anerkennen müssen, nur Gott kennt unser Herz. Und er will es uns offenbaren, wenn wir bereit sind, wenn wir kooperieren, wenn wir sein Licht annehmen und wenn wir lernen, in seinem Licht zu wandeln. Jeder Weg eines Mannes ist gerade in seinen Augen. Jeder denkt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Jeder denkt, alles passt schon. Klar, die anderen sollen noch ein bisschen sich verändern, aber im Wesentlichen bei mir, das passt schon. Aber der die Herzen prüft, ist der Herr. Der die Herzen prüft, ist der Herr. Was wir über uns denken, ist nicht die Grundlage unseres Lebens, kann nicht die Grundlage unseres Lebens bleiben, sondern was Gott denkt. Und das, was er denkt über uns, gestern habe ich gesprochen über diese Aspekte von, wir sind geborgen, wir sind wertvoll, wir sind anerkannt, wir sind geschätzt, wir sind sicher und wir sind gesegnet und so weiter. Ja, all das ist so und das wird in keiner Weise irgendwie jetzt in Frage gestellt oder wieder beseitigt. Aber hier geht es um tiefere Bereiche des Herzens, wie wir uns sehen und wie Gott uns sieht und auch zum Schluss dann, wie wir in Übereinstimmung kommen mit dem, was Gott den anderen über uns zeigt. Seltsamerweise, obwohl ich eine dramatische Bekehrung erlebt habe, in einer Nacht aus der tiefsten Finsternis herausgerissen wurde und in das neue Leben und in die Gemeinschaft mit Gott gekommen bin und von da an nur ein Ziel hatte, ich will mit Gott leben, hat es so ungefähr 15 Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, der Gott, der mich gerettet hat, will etwas tun an meinem Herzen. 15 Jahre ungefähr, können 17 gewesen sein, so in den Dreh irgendwie. Bis mir dämmerte, Gott will etwas tun mit meinem Herzen. Da fehlt etwas. Da sind Bereiche, wo er nie ran konnte und da möchte er jetzt ran. Und all das wurde mir offenbar oder wurde mir wichtig, als in einer tieferen Weise wir anfingen, den Heiligen Geist zu erleben. Das war im Sommer 93. Sommer 93 kamen wir in einer tieferen Weise in Berührung mit dem Heiligen Geist. Klar, ich war erfüllt vom Heiligen Geist, habe in Sprachen gesprochen, ich kannte die Gegenwart Gottes, aber da kam eine neue Dimension und mit dieser neuen Dimension von Gottes Gegenwart und von Gottes Kraft kam auch eine neue Dimension von Reinigung. Und wir haben das damals nicht gewusst. Wir haben nicht gewusst, dass danach noch was anderes kommt. Wir haben gedacht, das ist es, jetzt haben wir es. Ja. Wie man so oft denkt. Ja. David sagt, ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Hier haben wir einen Zusammenhang zwischen Herzprüfen und Aufrichtigkeit. Gott hat Verlangen, danach unser Herzen zu reinigen, zu prüfen und er braucht Aufrichtigkeit, damit wir kooperieren, weil er kann diesen Prozess nicht tun, ohne dass wir Ja sagen, ohne dass wir bereit sind. An Aufrichtigkeit hat er Verlangen. Ein anderes Wort für Aufrichtigkeit ist Ehrlichkeit. Gott ist das ehrlichste Wesen im ganzen Universum. Und er hasst Unehrlichkeit, er hasst Lüge, er hasst Unaufrichtigkeit, er hasst Verdrehungen und Täuschungen und Heuchelei. Das alles sind Dinge, die kann er nicht ausstehen. Und er ist entschieden, weil er weiß, wie viel Zerstörung und wie viel Verwundung und Schmerzen und Isolation diese Qualitäten bringen. Er ist entschieden, diese Dinge herauszuholen aus unserem Leben. Johannes 3, das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Hier wird dieses Gericht Gottes beschrieben. Dinge, die verborgen sind, Dinge, die im Heimlichen geschehen, in den verborgenen Ecken unseres Herzens, werden offenbar, kommen ans Licht und werden von Gott beurteilt. Und wir sollen mit seinen Urteilen übereinstimmen. Wir kommen in Freiheit, wenn wir mit seinen Urteilen übereinstimmen. Gott verurteilt uns nicht, aber er spricht Urteile aus über Dinge in unserem Herzen, über Charaktereigenschaften, über verkehrte Haltungen, über verkehrte Verhaltensweisen, die daraus resultieren. Und wenn wir in tiefere Dimensionen mit Gott kommen wollen, wir müssen ihn kennenlernen als Richter. Etwas, was absolut unterbetont ist im Volk Gottes heutzutage, Jesus der Richter. Mach mal ein Bibelstudium, nimm Konkordanz und schau mal nach Richten und Richter in Bezug auf Jesus. Und du wirst erstaunt sein, was für eine starke Betonung im Neuen Testament ist über Jesus der Richter. Der Richter der Lebendigen, der Lebenden und der Toten. Sogar haben die Apostel gesagt, wir haben den Auftrag der Welt, Jesus zu verkündigen als den Richter der Lebenden und der Toten. Wo siehst du heute jemanden predigen der Welt, Jesus der Richter? Wir sind so weit weg von den Dingen, die für die Bibel normal sind, dass wenn wir das zum ersten Mal hören, das uns völlig fremd vorkommt und völlig ungewohnt und unbekannt vorkommt. Und das Gericht Gottes für die Gläubigen geschieht darin, dass das Licht scheint und dass die tiefsten Dinge des Herzens offenbar werden. Und hier ist ein interessanter Punkt. Hier heißt es, dass Menschen, die Böses tun, sie hassen das Licht. Ja, an anderer Stelle sagt die Bibel, dass keiner, der Gutes tut. Alle haben gesündigt. So, was meint es? Wer Böses tut, hasst das Licht. Ich glaube, es bedeutet, wer weiterhin in der Täuschung, in der Bosheit leben will, wer daran festhalten will, der kommt nicht zum Licht. Der andere tut auch Böses, aber er hat entschieden, ich will gerade werden, ich will klar werden, ich will wahr werden, ich will echt werden, ich will ans Licht, ich will mit Gott übereinstimmen, ich will wirklich in das Wesen Christi verwandelt werden, egal was da an unschönen Dingen rauskommt, ich will gerade werden, ich will klar werden. Böses tun sie alle, wir alle. Aber decken wir es zu? Wollen wir es verstecken? Wollen wir es verheimlichen? Oder wollen wir sagen, Gott, wir wollen in dein Licht. Wir wollen offenbar werden. Wir wollen zu deinem Licht kommen. Wer Böses tun will, wer liebt die Finsternis und er kommt nicht zu dem Licht. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Einstellung gegenüber der Wahrheit, dem Licht Gottes verändern. Und sagen, Wahrheit ist nicht mehr mein Feind. Wahrheit ist nicht mein Feind. Gott ist Wahrheit. Licht ist ja ein Synonym für Wahrheit, ja. So, Gott ist die Wahrheit und Wahrheit macht frei. Wahrheit setzt frei. Ist nicht unser Feind, der uns beschämt und uns unterdrückt und irgendwie alleine da irgendwie bloßstellt und wir sind dann irgendwie das Gespött der Menschen. Nein, Wahrheit ist heilsam. Wahrheit ist heilsam. Und Gott möchte, dass wir unsere Gedanken oder unsere Gesinnung gegenüber der Wahrheit verändern. Und er bietet uns an, wiewohl wir Kinder des Teufels waren, in der Welt gelebt haben und Täuschung und Selbsttäuschung, Betrug und Selbstbetrug normal war in unserem Leben. Und wenn du das von deinem Leben nicht sagen kannst, dann hast du noch keinerlei Berührung mit dem Licht Gottes gehabt. So, was für eine Gnade. Wir kommen aus der Finsternis, wir waren Kinder des Teufels, Kinder der Finsternis, Kinder der Lüge und der Täuschung. Und jetzt kommen wir zu einem Gott, der Licht ist. Und er weiß, da ganz tief drin ist Angst vor Licht, Angst vor der Wahrheit, weil wir da geprägt sind. Aber diese Angst ist nicht mehr berechtigt. Und wir können jetzt sagen, Gott, gib du mir eine neue Einstellung. Gib du mir Liebe zur Wahrheit. Ein wesentliches Geschenk, was wir brauchen, um auf dem Weg mit Gott weiterzugehen, ist Liebe zur Wahrheit. Und Jesus warnt, oder Paulus unter der Inspiration des Heiligen Geistes, er warnt davor, Menschen werden verführt werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Nicht, weil sie böse sind, weil sie Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, werden sie verführt. Zur Verführung ist nicht ein cleverer Teufel und ein hilfloser Christ, sondern ein entmachteter Teufel und ein Christ, der die Warnungen nicht gehört hat, wenn Gott sagt, du brauchst Liebe zur Wahrheit, ich gebe sie dir, du hast sie nicht, aber komm zu mir, bitte mich und ich gebe dir. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Er bietet es uns an und wir können eine Liebe zur Wahrheit bekommen und diese Liebe, die Furcht treibt die Liebe aus. Die Liebe ist stärker als die Angst. Und wir sagen, Gott ist gut und wir können nur in seine Hand fallen, nur in seinen Armen ruhen und was immer da ist an Ungutem, an Unechtem, an Verlogenen, an Unwahrhaftigen, an Krummen und so weiter, möge es doch offenbar werden, damit ich freigesetzt werde von diesem Zeug. Das ist Liebe zur Wahrheit anzunehmen. Es gibt ein wunderbares Gebet, das wir beten können und das David nachmachen. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Psalm 43, ich glaube Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Tiefere Erfahrung mit der Gegenwart Gottes kann nicht kommen, ohne dass das Licht Gottes scheint. Licht und Wahrheit leiten uns zu seinen Wohnungen. Licht und Wahrheit leiten uns zu seinen Wohnungen. Das größte Problem des Menschen ist tief eingewurzelt in seinem Herzen ein Stolz und eine Selbstgerechtigkeit und ein Überzeugtsein, er ist doch gut im Grunde genommen. Das ist das größte Problem des Menschen. Der Stolz des Menschen drückt sich aus mit einer Überzeugung, gut sein zu wollen und im tiefsten Herzen nicht zu glauben, ich verdiene die Hölle. Das, was ich gemacht habe und wie ich bin, ist so abgrundtief, eklig und schlecht und verwerflich. Ich verdiene von Gott auf immer in die tiefste Hölle geworfen zu werden und Gott wäre nur gerecht, wenn er das täte. Und wir brauchen Licht, wir brauchen Wahrheit über Gott und über uns, beides. Es ist nicht nur über Gott, es ist über Gott und über uns. Um wirklich in der tiefsten Tiefe zu begreifen, was Gnade ist. Dass Gott uns, obwohl wir es nicht verdient haben, angenommen haben. Und uns zu sich gezogen hat. Halleluja. Ach, hier ist die Schriftstelle. Siehst du, 43,3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Gott will sein Licht senden. Und wenn er sein Licht sendet, dann will er, dass wir lernen, mit ihm übereinzustimmen und dass wir lernen, diesem Licht zu folgen. Lass uns einmal zu Epheserbrief gehen. Epheserbrief. Ach, nehmen wir mal Kapitel 4. Und da haben wir diese beiden wunderbaren Ebenen. Das, was Gott getan hat für uns und was die neue Schöpfung bedeutet, was wir jetzt sind in ihm und was das mit unserem Alltagsleben zu tun hat. Dort heißt es in Vers 24, den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist, was Gott getan hat. Ganz tief da drin, eine neue Schöpfung, ein neuer Geist. Wir haben etwas von Gott bekommen und wir sind mit der Gerechtigkeit Christi ausgestattet. Aber das ist unsere Beziehung mit Gott. Das ist nicht unser Alltagsleben. Das ist nicht Montagmorgen. Das ist nicht unser Miteinander in der Hausgruppe. Und deswegen geht es weiter. Deshalb legt die Lüge ab, weil wir Gerechtigkeit geworden sind. Und diese Gerechtigkeit sich jetzt auswirken soll in unseren Beziehungen, in unserer Arbeit, in allen praktischen Dingen des Lebens. Deswegen muss die Kooperation mit der Lüge aufhören. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Wir kommen ins Licht, wenn wir Lüge ablegen, Wahrheit reden. Ist dir das nicht schon mal merkwürdig aufgefallen, dass hier Christen gesagt werden, sie sollen Lüge ablegen? Ich dachte, Christen lügen nicht. Ich glaube, Paulus weiß mehr über den Zustand des Menschen, als manchmal wir in unserer naiven Art und Weise. Legt die Lüge ab. Natürlich, das sind nicht platte Lügen. Wir sagen nicht, ich war bei Aldi, wenn ich in Wirklichkeit bei Lidl war. Er redet nicht von so etwas. Ja? Oder ich fahre Porsche, wenn ich eigentlich ein Polo fahre. Ja? Er meint nicht solche Dinge. Ja? Aber es sind die Täuschungen, die unwahrhaftigen Motive, wo wir Dinge für uns selber tun, aber so tun, als würden wir sie für Gott tun. Von diesen Dingen redet er. Ja? Oder wo wir einfach im Umgang miteinander nicht ehrlich sind. Ja? Jemand macht mich aufmerksam, dass in einer bestimmten Situation ich einen anderen Bruder verletzt habe. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich war ganz erschrocken, dass das so irgendwie bei dem angekommen ist. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, du, ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Ich habe das mitbekommen. Ich habe dich verletzt. Das tut mir leid. Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Aber der verletzt wurde, hat schon die halbe Gemeinde informiert, wie schlimm ich war und dass ich ihn verletzt habe. Und dann komme ich und will das in Ordnung bringen. Nein, nein, ist schon gut, Bruder. Halleluja. Das ist eklig. Weißt du, wie die Bibel das nennt? Heuchelei. Das ist Heuchelei. Ja. Bei uns waren mal liebe Geschwister zu Besuch, von denen ich annahm, wir haben so ein vertrautes Verhältnis miteinander, dass wenn wir so locker irgendwie in dem Sofa sitzen und uns unterhalten, ich in meinem eigenen Haus ganz normal sein kann und kann, wie ich das so gewohnt bin, wenn ich entspannt bin, meine Füße auf meinen Tisch tun. Aber diese Geschwister hat das ganz tief verletzt, haben sie aber nicht gesagt. 10 Jahre später hat der Schwiegersohn mir dann offenbart, wie tief seine Schwiegereltern verletzt worden sind von dieser Sache, dass ich meine Füße auf meinen Tisch getan habe. Stell dir mal vor. Ich meine, ich habe alles Recht, meine Füße auf meinen Tisch zu tun. Aber wenn sie gesagt hätten, du, weißt du, das finden wir unehrerbietig, das verletzt uns. Ich hätte auf mein Recht verzichtet. Ich hätte meine Füße auf meinem Tisch genommen. Kein Problem. Wenn sie das verletzt. Ich wusste das aber nicht. Aber das war für sie so ein Ding, dass das in der Familie ein Thema war. Und 10 Jahre später war das immer noch ein ganz tiefer Schmerz. Eine Postkarte kostet 45 Cent. Hey Bruder, du hast uns ganz tief verletzt. Können wir darüber mal reden? Na klar können wir. Kein Thema. Aber wie kannst du was in Ordnung bringen, wenn die halbe Welt weiß, dass du was angerichtet hast, nur du weißt es nicht? Und das sind die Dinge, wovon Paulus redet. Legt die Lüge ab. Legt die Lüge ab. Lüge ist Finsternis und Gott ist Licht. Und Paulus sagt ein bisschen weiter, Kapitel 5, 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Er möchte, dass wir uns mit unserem Leben beschäftigen. Unsere Gerechtigkeit vor Gott, das ist, wie wir stehen vor Gott, ohne Schuld, ohne Scham, ohne Schuldgefühle. Wir dürfen uns ihm nahen und wir sind Kandidaten seiner Liebe. Aber dann sagt er, jetzt sollen wir uns auch mal mit dem Alltag beschäftigen, mit was aus unserem Mund kommt, was in unserer Fantasie so vor sich geht, wie wir uns benehmen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Wir sollen uns mit dem, Wandel bezieht sich immer auf Alltagsleben. Wir sollen uns mit dem beschäftigen, wie wir im Alltag leben. Nicht die anderen, wie die im Alltag leben, wir. Seht genau zu, wie ihr wandelt. Er sagt nicht, sieh zu, was dein Bruder und deine Schwester macht. Sondern wir schauen in unser Leben. Wir schauen an, was wir tun sollen. Was wir machen eigentlich. Und dann ist gut, innezuhalten und zu überlegen, passt das, was ich gebetet habe am Sonntag in der Gemeinde? Passt das, was ich gesungen habe? Passt das, was ich proklamiert habe über mich? Passt das zusammen mit dem, was ich jetzt gerade hier tue? Innehalten und mal Bilanz ziehen und mal eine Frage stellen. Passt das zusammen? Benehme ich mich wie jemand, der das wirklich ernst meint? Und noch praktischer wird es dann ein bisschen weiter vorne. Vers 8, Kapitel 5, Vers 8. Einst wart ihr Finsternis. Wir waren Finsternis, wir waren Teil der Finsternis. Jetzt seid ihr Licht im Herrn. Wir sind Licht. Das ist, was Gott getan hat. Halleluja. Wir gehören nicht mehr zur Finsternis. Aber weil wir Licht sind, muss das jetzt Konsequenzen haben. Und die Konsequenzen beziehen sich auf unser praktisches Leben. Nicht auf unsere Gebete, nicht auf unsere Gesänge, nicht auf unser heiliges Lachen und Zittern und Shaken und Trinken sein und was weiß ich, was da noch alles möglich ist, sondern auf das Leben. Wandelt als Kinder des Lichts. Wir sind Licht. Jetzt sollen wir wandeln als Kinder des Lichtes. Jetzt kommt ein Einschub, denn die Frucht des Lichtes besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist, was das Licht in uns produziert, wenn wir nach dem Licht lernen zu leben. Die Frucht des Lichtes, das Licht schafft also in uns eine Frucht. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Hier ist Gerechtigkeit das, was der andere sehen kann. Wenn er sagt, ich bin die Gerechtigkeit Christi, das ist, was Gott sehen kann. Damit fängt es an. Aber hier redet es von der Gerechtigkeit, die dein Chef sehen kann, die dein Nachbar sehen kann, die dein Bruder sehen kann, deine Schwester sehen kann. Also das sichtbare, gerechte, heilige Leben. Wandelt als Kinder des Lichts, in dem. Jetzt kommt eine praktische Anweisung. Was heißt es, als Kind des Lichtes zu leben? Wie leben wir im Licht? Wie leben wir als Kind des Lichtes? Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Siehst du, hier haben wir ein Problem. Im Text ist ein Absatz nach Vers 14, und wir denken, Vers 15, er redet von einem anderen Thema. Ja. Aber dieses seht genau zu, wie ihr wandelt, ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was vorher beschrieben war. Wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist, und wir stellen Dinge, schändliche, böse Dinge bloß. Von welchen Dingen redet er? Von Dingen in uns. Von Gedanken, Fantasien, Worten oder Worten, die wir gerne sagen würden, aber aus Höflichkeit nicht sagen. Motive, Wünsche und so weiter. Mit diesen Dingen in uns sollen wir uns beschäftigen. Und wir sollen sie im Lichte Gottes prüfen. Das heißt, wir nehmen diesen Gedanken, wir nehmen diese Fantasie, wir nehmen diese Ideen, wir nehmen diese Worte und wir sagen, wie passt das zusammen mit meinem wunderbaren Jesus, mit seiner Reinheit, seiner Klarheit, seiner Liebe, seiner Echtheit, seiner Barmherzigkeit, seiner Freundlichkeit, seiner Klarheit, wie passt das zusammen? Und wenn wir dann feststellen, es passt nicht zusammen, dann gehen wir nicht in Verdammnis, sondern wir stellen das Ding bloß und sagen, das ist nicht christusgemäß. Das ist nicht, was ich haben will in meinem Leben. Das werde ich nicht dulden. Ich verurteile dieses Ding. Ich stelle das als ein Werk der Finsternis bloß. Verstehst du den Unterschied zu Selbstverdammnis? Selbstverdammnis stellt nicht deine Werke bloß, Selbstverdammnis stellt dich bloß. Und du bist dann schlecht. Und wie kann ich als Christ sowas tun und sowas fühlen oder sowas denken oder mit solchen Dingen beschäftigt sein? Ja, und wir stellen uns als geliebte, wohlgefällige Kinder Gottes in Frage. Aber wir sollen unsere Werke in Frage stellen, unsere Taten, unsere Dinge, die in uns da leben, die sollen wir in Frage stellen, auf die Waagschale werfen und prüfen, passt das mit Christus zusammen? Und dann sollen wir kühn urteilen. Wir stellen uns auf seine Seite. Christus ist der Richter. Und wir stellen uns auf seine Seite und sagen, du hast recht, das ist hässlich. So etwas darf man nicht sagen. Das ist lieblos, das ist nicht in Ordnung. Wir stellen uns auf seine Seite und wir beurteilen und wir stellen bloß Werke der Finsternis in uns. Und indem wir das tun, straft das Licht Gottes diese Dinge und sie verlieren ihre Kraft, sie verlieren ihre Anziehung, sie verlieren ihre Macht und wir werden verändert. Das Licht Gottes tut sein Werk in uns, wenn wir mit dem Licht Gottes kooperieren. Und hier gilt ein wichtiges Prinzip. Wer hat, dem wird gegeben. Oder wer über wenigem treu war, wird über viel gesetzt werden. Gott gibt Licht in irgendeiner Sache deines Charakters, deines Lebens, deines Verhaltens, deiner Fantasie, deiner Worte. In irgendeinem Bereich gibt er Licht. Und wenn du jetzt in diesem Bereich dich auf Gottes Seite stellst, ohne zu sympathisieren, ohne zu erklären, ohne zu rechtfertigen, ohne kunstvolle Beschreibungen zu geben, warum in diesem Fall das aber so sein musste, ja? Menschen zum Beispiel verteidigen Notlügen und sagen, ja, das musste so sein und so und so und so weiter. Lüge ist Lüge. Und Gott hasst Lüge. Fertig aus. Ja, und da gibt's keine Begründungen noch dran zu schrauben wie so eine Zierleiste und dann sieht das ganze Ding toll aus. Ja? Nein, wir stimmen mit Gott überein. Und wenn wir den Mut haben, zur Wahrheit zu stehen und sein Urteil über unser Dingsbums, nicht über uns, über unser Dingsbums, übernehmen, bekommen wir mehr Licht. Und wir werden mehr sehen. Und wir werden immer wieder erstaunt sein, was für Dinge wir da wahrnehmen und halten das gar nicht für möglich, was da für Abgründe und für Bosheiten und für eklige Dinge irgendwie hervorkommen. Aber wenn wir mit Gott übereinstimmen, wenn wir treu sind gegenüber dem Licht, das er scheinen lässt, gibt er mehr Licht. Wenn wir uns weigern, mit seinem Licht umzugehen, verlieren wir sogar das Licht, das wir schon haben. Und das ist die Erklärung, warum es Christen gibt, die offensichtlich die krassesten Dinge tun, und keinerlei Sündenerkenntnis haben, keinerlei Überführung haben, keinerlei Einsicht haben, dass das nicht passt, dass das nicht geht. Du kannst ihnen die Schriftstellen sagen, du kannst darüber predigen. Die können sogar noch kommen und sagen, war tolle Predigt, bin gesegnet. Ehrlich. Aber sie haben keinen Schimmer, dass sie gemeint waren. Sie haben keinen Schimmer, dass sie eigentlich heute dran waren und dass sie Schritte gehen sollen und dass sie aus der Lüge und der Täuschung rauskommen sollen. Sie sind so von sich überzeugt und sind so sicher, das war ein gutes Wort und sie können dir 5 Personen in der Gemeinde aufzählen, auf die es heute zugetroffen hat. Aber seltsamerweise, sogar wenn sie 10 Leute aufzählen können, für die es gemeint war, sie sind nie darunter. Das nennt man Selbstgerechtigkeit. Sie nehmen den Platz Gottes ein. Sie sind auf dem Thron. Und sie sagen, das war gutes Wort für Schwester X. Das war gutes Wort für Bruder Y. Das war der, ja, Preacher, gib's ihnen noch mehr. Die brauchen noch mehr. Ja? Die können noch den Prediger anfeuern. Ja? Ist das nicht verrückt? Das ist doch wirklich krank. Ja? Aber Christen, die sich weigern, mit dem Licht Gottes zu arbeiten, können eine Menge kranke Dinge produzieren. Und es kann sogar so sein, andere um diese Person herum merken das, nur er selber merkt es nicht. Man kann sich so die Tasche voll lügen, man kann so in eine Täuschung über sich selber hineinkommen. Aber es gibt einen Weg heraus. Wir nehmen Wahrheit, wir nehmen Liebe zur Wahrheit. Und wir sagen, Herr, das nächste Mal, wenn du mich überführst, das nächste Mal, wenn du mir zeigst, diese Worte, dieser Blick, diese Fantasie, diese Verhaltensweise, die passt einfach nicht. Diese Art von Fernsehunterhaltung, die passt nicht zu einem Heiligen. Das nächste Mal, wo du mir diesen Impuls gibst, ich stimme mit deinem Impuls überein. Ich sage, du hast Recht, ich hatte kein Recht. Und dann beginnt der Prozess wieder von vorne. Und weil wir auf das Licht reagieren, gibt es mehr Licht. Und wenn wir da wieder treu sind und wahrhaftig sind und mit Gott übereinstimmen, gibt es wieder mehr Licht. Und so nimmt das Licht Gottes zu. Wenn wir uns weigern, darauf einzugehen, dann wählen wir erneut die Finsternis. Wir wählen die Täuschung. Wir wählen die Verblendung. Und das wäre tragisch. Weil damit haben wir diesen Prozess der Veränderung in das Bild Christi. Wir haben diesen Prozess abgewürgt und abgebrochen. Wir können dann noch alt werden in der Gemeinde, aber nicht Christusähnlich. Und das ist unsere Berufung, in das Bild Jesu verwandelt zu werden. Und weil diese Gefahr der Selbsttäuschung, der Selbstverliebtsein, des sich selber so toll finden und so gut finden und schon so vollendet finden und so fast fehlerfrei, weil diese Tendenz so groß ist, gibt Gott neben seinem Wort und dem direkten Licht eine zweite Gnade. Halleluja. Weil es ist ihm so wichtig, dass wir unbedingt die Kurve kriegen und verändert werden. Es ist ihm so, so, so wichtig. Gott wird verherrlicht in dem Maße, wie wir als seine Kinder in das Bild seines Sohnes verwandelt werden. So wird Gott verherrlicht. Das ist sein Ziel. Das Ziel in der Gemeinde ist nicht, von 30 auf 300 zu kommen oder auf 3000. Das Ziel ist, dass diese 30 auf eine sichtbare Art und Weise, auf eine von außen messbare, fast möchte ich sagen messbare, erkennbare Art und Weise in das Wesen Jesu umgestaltet werden. Wenn wir uns um Qualität kümmern, er wird sich um Quantität kümmern. Aber wenn du Megachurch siehst und die kümmern sich um die Zahl, Qualität bleibt immer auf der Strecke, wenn wir ein Zahlenziel haben. Wir sagen, ja, wir wollen das und wir wollen 10.000 Mann und wir wollen das. Du kannst das kriegen, du kannst die Werbetrommel rühren, du kannst eine Menge Action machen, du kannst diese Leute bekommen. Aber damit ist nicht garantiert, dass du 10.000 Menschen hast, deren höchstes Wunsch ist, wir wollen Jesus verherrlichen, wir wollen in das Bild Jesu. Aber wenn wir 30 überzeugen können, das ist das Wichtigste im Leben. Früher oder später, sie werden Licht werden, sie werden Zeugnis sein, sie werden gesandt werden vom Herrn, sie werden zu den Verlorenen geschickt werden und sie werden Menschen reinbringen. Und weil die Menschen, die reinkommen, sehen, hey, hier sind 30, die gehen Jesus nach. Und der Neubekehrte hat den Wunsch, so möchte ich auch mal werden, wenn ich groß bin. Dann wird das so werden. Dann wird das so werden. Aber wenn wir einen gewinnen und er sieht 30 Laue, deren Herz irgendwo ist, aber nicht bei Gott, was wird passieren? Er wird sagen, ja, das, was die haben, habe ich auch schon. Okay, ich bin bekehrt, fertig, also ab und zu komme ich noch in die Gemeinde, aber ansonsten lebe ich mein altes Leben weiter, weil so wie die bin ich schon längst. Ja. Ja. Gott sucht Menschen, die mit ihm übereinstimmen und die sagen, ich will in das Wesen Jesu, in seine Reinheit, in seine Demut, in seine Klarheit, in seine Kühnheit, in seine Freiheit von Menschenfurcht, in seine Entschiedenheit, in seine Barmherzigkeit, in all das hinein, was das Wesen Jesu ausmacht. Halleluja. Und das Ziel ist, oder der Weg ist, dem Licht nachzugehen, nachzugeben, dem Licht Gottes Raum zu geben. Und weil es so eine gewaltige Hang zur Selbstgerechtigung, zur Blindheit, zur Täuschung da ist, gibt Gott eine zweite Chance, eine zweite Ebene, eine zweite Möglichkeit zum Wachstum. Das erste ist Bibel, Gegenwart Gottes, Heiliger Geist, Wort. Das ist das Erste. Wir suchen Gott, wir lesen die Bibel und der Heilige Geist fängt an zu überführen und zeigt uns Dinge, die nicht passen. Das ist die erste Schiene. Aber weil wir eine solche Tendenz haben, uns zu verhärten, um mit Selbstgerechtigkeit die Bibel zu lesen und die Bibelverse zu teilen, oh, das geht für den, oh, das ist guter Vers für den, das sollte der mal lesen, ich glaube, das schicke ich immer als E-Mail, ja. Weil wir diese Tendenz haben, ja. Ja, ist gut, dass wir darüber lachen, ja. Ist gut. Weil wir diese Tendenz haben, gibt Gott eine zweite Ebene, damit wir es möglichst nicht verpassen. Und das ist, was die Bibel nennt, oder was wir nennen im Glaubensbekenntnis, die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen. Gottes Licht scheint nicht nur durch die Bibel zu dir. Gottes Licht kommt zu dir durch den Bruder und durch die Schwester. Halleluja. Und da ist die Sache schon ein bisschen schwieriger. Weil da sollen wir dann eine Antwort geben. Wenn die Bibel uns anspricht, wir können die Bibel zuklappen, dann lässt sie uns in Ruhe. Ja? Aber der Bruder oder die Schwester, irgendwas muss man dem sagen. Und wenn man nicht sagen möchte, du, da mag was dran sein. Oder, ja, ich sehe, du hast recht. Wenn wir das nicht sagen wollen, irgendwas müssen wir sagen, was werden wir dann sagen? Keine Verdammnis. Geh hinter mich. Wer hat dir erlaubt, in mein Leben zu sprechen? Das ist nicht von Gott, das nehme ich nicht an. Wir können da ganz schnell, ganz scharf schießen. Ja. Oder wir disqualifizieren den anderen, der uns auf Dinge aufmerksam machen will und sagen, räum du erstmal bei dir selber auf. Du hast ja das und das und das und das in deinem Leben und deswegen hast du ja gar keine Berechtigung, mir etwas zu sagen. Wenn wir nur anerkennen würden, die Berechtigung des Bruders, uns etwas zu sagen, Korrigierendes, Ermahnendes, Hilfreiches, kommt nicht aus seiner Vollkommenheit. Die Berechtigung des Bruders, uns zu korrigieren oder der Schwester, kommt nicht aus seiner Vollkommenheit, sondern aus seiner Besorgnis und seiner Liebe uns gegenüber. Weil was wir tun, wenn wir sagen, du, guck mal, aber du hast das und das und das und das und das. Wir sagen, wenn du vollkommen wärst, dann dürftest du mir was sagen. Weil wir genau wissen, diesen vollkommenen Menschen außer uns gibt es nicht. Also wird niemand so etwas sagen. Niemand wird uns korrigieren. Siehst du, wie gemein das ist, dass wir die Latte so hochlegen? Nur der Vollkommene darf mich korrigieren. Ja, dann wissen wir, niemand wird kommen. Wir können so tricksen. Wir können mit so raffinierten Methoden Korrektur von uns fernhalten. Und darum wäre Hausaufgabe für diese Botschaft, sich einmal hinzusetzen, nicht jetzt, zu Hause, stille Minuten und sagen, Herr, lass mich einmal zurückdenken, bring mir in Erinnerung Situationen aus den letzten Wochen und Monaten, wo ich korrigiert wurde, wo etwas Kritisches über mich gesagt wurde, wo Menschen versucht haben, mich auf Dinge, die nicht passen, aufmerksam zu machen. Und lass mich noch einmal den Film zurückspulen und daran denken, wie ich darauf reagiert habe. Das ist eine lohnenswerte Hausaufgabe. Um etwas über uns zu lernen. Wie gehen wir um mit Korrektur, die durch unvollkommene Menschen zu uns kommt? Wie gehen wir damit um? Und genau dieser Umgang zeigt, wie tief unsere Hingabe an die Wahrheit ist. Dieser Umgang mit dem Kritiker zeigt, wie ernst unsere Hingabe an die Wahrheit ist. Da gibt es eine Menge Dinge, die klingen schön und wir können wunderbare Bekenntnisse abgeben und können wunderbare Lieder singen und können uns viel irgendwie vormachen. Aber der Test ist, wie gehen wir um mit Korrektur? Das ist der Test. Das bedeutet nicht, dass jede Korrektur berechtigt ist, vielleicht nur Teile davon, vielleicht sogar überhaupt nicht. Aber wie gehen wir damit um? Sehen wir erst einmal die Besorgnis und die Anteilnahme, die Liebe der Person? Sagen wir, du, ich sehe es jetzt nicht, aber ich nehme es ernst, ich bringe es vor Gott, ich danke dir und ich werde darüber beten. Und wenn ich klug bin, nicht nur beten, sondern auch ein paar andere Fragen. Das ist eine gute Idee. Ein paar andere aus meinem Umfeld fragen. Du, hör mal, das und das wurde über mich gesagt. Ist da irgendwas dran? Und wenn er sagt, preis dem Herrn, ja! Endlich hat es dir mal jemand gesagt, wollte ich schon lange, habe mich nicht getraut, aber wenn der A sagt, sage ich auch A. Das ist so. Jawohl. Du sagst, da muss ich noch einen fragen. Und wenn da mehrere aus deiner Umgebung, ich rede nicht von einem Brieffreund aus Australien, der einmal im Jahr von dir eine Weihnachts-E-Mail kriegt oder so etwas, sondern von Menschen, die dich kennen, ganz nah, in deiner Hausgruppe oder in deinem Arbeitsteam oder wie auch immer, ja. Wenn da Menschen das bestätigen, sei weise und sag, wenn mehrere Menschen der Meinung sind, dass ich hier lernen muss, dass ich hier wachsen muss, dass ich hier Veränderung brauche, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die Recht haben und ich nicht Recht habe, ist relativ hoch. Ich kann die Sache nicht einfach abtun. Ah, schon der vierte, der sich irrt. Ja? Sind denn hier nur Blinde? Bin ich denn der einzige Sehende? Ja. So, wenn da mehrere in das gleiche Horn tuten, lass uns weise sein. Es könnte sein, dass an dieser Sache etwas dran ist. Könnte. Muss noch nicht. Könnte aber. Wir wollen nicht von vornherein sagen, und wenn noch 100 mir dasselbe sagen, ich weiß, daran ist nichts. Beeindruckend. Beeindruckende Selbstgerechtigkeit einer solchen Haltung. Nein, wir wollen offen sein. Wir wollen glauben, dass ein heiliger, vollkommener Gott durch unvollkommene Menschen zu uns spricht. Und wir wollen glauben, dass Gott die blinden Flecke ungleich verteilt hat. Wir haben nicht alle den gleichen blinden Fleck. Wo ich einen blinden Fleck habe, magst du sehr scharf sehen und umgekehrt. Und deswegen brauchen wir einander. Und die anderen sehen etwas und oft wir sind die Letzten, die es sehen. Und wir brauchen einander. Und wenn wir da offen sind und wenn wir bereit sind, Dinge uns zeigen zu lassen, werden wir sehen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Sende dein Licht, sende deine Wahrheit. Und Gott wird anfangen zu reden. Gott wird anfangen, uns die Augen aufzutun. Und wir sehen Dinge über uns, die wir vielleicht nie gesehen haben. Ja. Und erst wenn wir sehen und wenn wir übereinstimmen, nicht beleidigt sind, nicht zurückschießen, nicht böse werden, sondern willig werden. Okay, die Sache ist da, ich will das aus meinem Leben rausbekommen. Erst dann beginnt der Prozess der Erziehung. Erst kommt offenbar werden und dann kommt Erziehung. Wenn ich nicht weiß, dass ich hier eine Schwachstelle habe, wie kann ich üben? Erst muss mir die Augen aufgetan werden. Und dann kann ich üben und dann kann Gott mich erziehen. So, der ganze Prozess wird abgewürgt, wenn ich nicht sehen will, wenn ich blind bleiben möchte, wenn ich Enttäuschung sein möchte, wenn ich nicht die Wahrheit zulasse über mich. Lasst uns klug sein, lasst uns weise sein, lasst uns prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und lass uns rechnen mit dieser simplen Tatsache, Gott wohnt auch im Bruder und in der Schwester. Ich bin nicht der Einzige, der von Gott hört. Gott kann anderen, sogar welche, die weit weniger reif und fortgeschritten sind als ich, Dinge zeigen über mich, von denen ich keine Ahnung habe. Es ist möglich. Gott kann sogar Ungläubige gebrauchen. Gott kann zu uns sprechen durch einen ungläubigen Chef. Es ist möglich. Gott hat viele Wege. Ja, so lass uns nicht irgendwie komisch werden. Ach, das muss ich nicht annehmen, der ist ja kein Christ. Ja? Ein Vorgesetzter kann unsere Arbeitshaltung und Arbeitsleistung sehr gut einschätzen. Und er kann auch sehen, was für eine Haltung dahinter ist. Nicht nur das, was wir produzieren, sondern auch mit welcher Einstellung wir das machen. Er kann das sehen. Ja? Dazu muss er kein Christ sein. So, Gott hat vielfältige Wege und lass uns offen sein und lass uns vor allen Dingen diese Bereitschaft haben. Wir wollen nicht das Licht auslöschen. Wir wollen nicht das Licht totschlagen. Wir wollen es zulassen und wir wollen darauf eingehen und wollen, dass das Licht stärker wird. Und das heißt, wir halten Schritt mit dem Licht. Und wenn Gott etwas offenbart, dann ist unsere Verantwortung, mit dem, was er offenbart hat, jetzt umzugehen, darauf einzugehen, uns damit zu beschäftigen. Das verstehe ich unter Wandel als Kinder des Lichts. Wir prüfen, was dem Herrn wohl gefällig ist. In all den Bereichen unseres inneren und sichtbaren äußeren Lebens. Gedanken, Fantasien, Wünsche, Gefühle. Manches Mal passieren irgendwelche Dinge und wir reagieren sehr, sehr unschön. Und wir erklären, ja, ich bin nur verletzt worden. Ja, dass ich verletzt worden bin, gibt mir nicht das Recht, biestig zu sein. So, wir haben interessante Wege, uns immer zu entschuldigen und uns zu erklären oder irgendwie etwas darüber zu decken. Ja. Aber es geht nicht um Begründungen und um Erklärungen. Es geht darum, wie war es? Was war es in Gottes Augen? Und wie haben andere das erlebt? Darum geht es. Und wenn wir lernen, mutig zu sein, zur Wahrheit zu stehen, ehrlich zu werden, wird das Licht scheinen. Und das Licht bringt Frucht. Die Frucht des Lichtes ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Halleluja. Das bringt das Licht Gottes in uns hervor. Und das wollen wir haben. Wir wollen nicht einfach nur versammlungsbezogen sein oder irgendwie so eine Sonntagsnettigkeit haben. Ja. Damit dienen wir uns nicht, damit dienen wir dem anderen nicht, damit sind wir kein Zeugnis in der Stadt. Ja. Das hilft niemandem. Ja. Und der Teufel sitzt da und reibt sich die Hände. Sagt, noch eine Gruppe von Heuchlern. Ja, können die nicht noch eine Gemeinde pflanzen? Dann hätten wir noch eine Heuchlergemeinde mehr. Gott ist daran gelegen, dass das Licht scheint, dass die Wahrheit regiert unter uns und dass alles Krumme, Unechte, Unreine und Unschöne, dass es verschwindet immer mehr aus unserer Mitte. Das ist die Sehnsucht, das ist das Anliegen Gottes. Und wir als Kinder Gottes kooperieren mit ihm. Ja? Wollen wir das? Dann lass uns beten. Und ich schlage vor, dass du für dich selber so eine Entscheidung triffst. Ich will das Licht lieben. Ich will die Wahrheit schätzen und begehren. Ich will sie annehmen. Ich will kein Feind der Wahrheit sein. Und ich erlaube der Wahrheit, auf welchem Wege auch immer zu mir zu kommen. Durch das Wort, durch die Predigt, durch Lieder. Durch meine Bibel und durch den Bruder und den Schwester und durch meine Umgebung, durch Umstände, durch Ungläubige, ich erlaube, dass die Wahrheit mich trifft und erreicht. Ich erlaube, offenbart zu werden. Herr, gib uns eine sanftmütige Haltung gegenüber deinem Licht, dass wir uns nicht benehmen als solche, die sich zu verteidigen und zu schützen hätten vor deinem Licht. Lass uns sehen, dass dahinter deine guten Absichten sind. Du weißt, wie viel Segen, wie viel Sicherheit, wie viel Stärke, wie viel Klarheit in unser Leben kommt, wenn das Wesen deines Sohnes mehr und mehr Gestalt gewinnt. Du weißt, wie viel mehr Segen durch uns fließen kann, wenn wir in sein Bild umgestaltet sind. Es ist deine Güte zu uns und deine Güte zu den anderen, dass du dieses Programm mit uns durchziehen willst. dass du uns lehren willst, als Kinder des Lichts zu wandeln. So, Vater, wir sagen, wir wollen dein Licht. Wir begehren dein Licht. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Zeig uns, was unecht ist, was Heuchelei ist, was Heimlichkeiten sind. Dinge, die wir verstecken. Zeig uns, wie du es siehst, was deine Gesinnung ist, was deine Einstellung ist. Rede zu uns laut und deutlich. Und Vater, wir sagen dir, wenn das Licht scheint, wenn dein wunderbarer Heiliger Geist uns überführt, egal auf welchem Kanal das geschieht, egal durch wen und wie, wir wollen aufmerken. Wir wollen reagieren. Wir wollen das nicht übertönen mit unseren Begeisterungsstürmen, unserem Halleluja. Wir wollen das nicht platt machen und auslöschen, sondern wir wollen es registrieren und darauf eingehen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Vermehre das Maß der Wahrhaftigkeit in unserem Leben. Vermehre das Maß von Wahrhaftigkeit in unseren Beziehungen. Scheine Licht Gottes in unsere Herzen. Scheine in unsere Beziehungen. Scheine hinein. Geist Gottes, komm. Komm. Wir erlauben, dass Jesus als Richter kommen darf. Und wir werden nicht uns verteidigen vor ihm, sondern mit ihm zusammenstehen und Böses Böse nennen, Ungutes Ungut nennen, Unreines Unrein nennen, Hässliches Hässlich nennen. Halleluja, Halleluja. Wir sind deine Kinder, Kinder des Lichts. Und wir wollen lernen, noch konsequenter zu wandeln als Kinder des Lichts, indem wir alles prüfen. Fantasien, Gedanken, Worte, Haltungen, Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen, alles kommt auf den Prüfstand. Und du bist gerecht. Und was du sagst, ist aus lauter Güte. Auch wenn es unserem Ego nicht schmeckt. Du hast doch recht und du hast gute Absichten. Du überführst nicht, um uns zu beschämen. Du überführst und korrigierst, um uns mehr deine Gegenwart zu geben. Mehr von deiner Heiligkeit zu geben. Mehr Anteil zu haben an deiner Schönheit. So danken wir dir für deine Güte. Hilf, dass durch deinen Heiligen Geist jedes Misstrauen, jedes sich verteidigen müssen und schießen gegen die anderen, dass das zu Ende kommt und dass wir offen sind und wissen, diese Gemeinde ist ein Platz, wo du uns hingestellt hast, um zu wachsen, um zu lernen, um verändert zu werden und um dich zu verherrlichen. So danken wir dir. Halleluja. Licht Gottes, scheine. Licht Gottes, scheine. Licht Gottes, scheine. Scheine in unsere dunklen Herzen. Du bist der, der unsere Finsternis hell macht. So ehren wir dich als den Gott des Lichtes. Du bist der, der unsere Finsternis hell macht. Halleluja, Halleluja. Wir danken dir, wir geben dir Ehre. Halleluja, Halleluja. Danken dir, Halleluja, Halleluja. Und ich möchte dich einladen, herzlich einladen, dass du nicht nur zuhörst, während ich hier gebetet habe, sondern innerlich auch diese Einladung erteilst an Gott. Gott, ich will dich kennenlernen als meinen Richter. Ich will dich kennenlernen als heilendes Licht. Ich will dich kennenlernen, wie du in Güte und Strenge aus Wohlwollen mich korrigierst und mich erziehst und an mir arbeitest. Und ich sage dir, lass keine Täuschungen und keine Ungereimtheiten und keine krummen Dinge geschont in meinem Leben. Gott, ich bitte dich darum. Ich habe nur ein Ziel, ich will Jesus. Jesus groß machen, Jesus verherrlichen, indem sein Bild in mir hervorkommt. Halleluja, Halleluja, ich will dich. Und ich gebe dir freie Hand, Menschen zu mir zu senden, die mir Dinge sagen, die auf deinem Herzen sind. Ich gebe dir freie Hand, Menschen zu mir zu senden, die du gesandt hast, die etwas mir sagen von deinem Herzen, von deinen Anliegen, von dem, was du verändern möchtest in meinem Leben. Ich gebe dir freie Hand. Ich weiß, das ist ein gefährliches Gebet, aber bete es. Bete es, Gott, ich gebe dir freie Hand. Du darfst senden, wen du willst. Und hilf mir, sanftmütig zu reagieren. Nicht zu schießen, nicht mich zu verteidigen, nicht in Gegenangriff zu gehen, nicht den anderen platt zu machen, mundtot zu machen, nicht in Einschüchterung. Keine Einschüchterung. Einschüchterung ist nicht das Wesen Gottes. Einschüchterung ist nicht das Wesen Gottes. Es ist das hässliche, zerstörende, bedrückende, böse Wesen des Teufels. Und das hat in unserem Leben und in der Gemeinde keinen Platz. Keinen Platz mehr. Keinen Platz. Halleluja. Kein Platz für Einschüchterung. Halleluja. Wir danken dir und wir ehren dich. Halleluja. 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 Amen. Amen. Halleluja.